Der Vorteil von modernen Gesellschaften ist, dass man die Privatheit hat und möglicherweise auch ein Doppelleben führen kann. Aber dass es so weit geht, dass man Bundeswehrsoldat ist und auch noch sich als Flüchtling registrieren lässt, das ist schon mehr als kurios und bitter. Und damit begrüße ich recht herzlich Sergei Lochthofen zum Espresso-Plausch. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ich freue mich auch auf den Abend in Weimar.
Ja.
Wir grüßen uns hier immer guten Morgen, aber ich glaube, die Hörer in Weimar hören uns abends, ja.
Ja, also dann sagen wir mal schönen guten Abend.
Ja, beides.
Beides. Es wird ein schöner Tag hoffentlich, oder war?
Ja, wir gehen mal jetzt mal davon aus. Also der Morgen tut sich gut an. Nachmittags kriegen wir Wetter aus Hessen, da wird es ein bisschen regnen, aber ich glaube, okay, und es ist auch gut vormittags, wenn hier und da, ich meine in Erfurt, Gera und wo werden auch ein paar Leute marschieren. Man sollte daran erinnern an so einen Tag auch. Und jetzt kommen wir zum Thema, natürlich. Ja, ich würde mal sagen, die Winkelzüge von, ja, sag ich mal, solchen Gehirnen können wir alle gar nicht nachvollziehen, was da alles in den Köpfen sich zusammenbraut. Aber es zeigt ja, ob nun dieser Anschlag auf den Fußballerbus oder so eine Geschichte, dass ja viel kriminelle Energie auch mit politischer gepaart ist. Und das gab es in der Geschichte immer. Wir sind ein 80-Millionen-Volk, inzwischen auch ein paar mehr. Das heißt, da gibt es auch viele Wirrköpfe dazwischen. Und da sollten wir nicht jedes Mal zu erstaunt sein, was die sich ausdenken in ihrer kalten Stube abends.
Also es gibt keine sichere Gesellschaft, also eine freie Gesellschaft ist immer angreifbar und ist immer durchlässig. Es gibt die totale Kontrolle nicht, sei denn man will sie.
Ja, das ist jetzt, sage ich mal, schon fast wie bei Orwell in seinem Jahr 84. Nein, ich glaube, wir sollten da auch immer nicht übertreiben an dieser Stelle. Es wird ja immer irgendetwas passieren und ich glaube, wenn Sie aus der großen, weiten Welt, egal aus welcher Richtung Sie kommen, zurückkommen nach Deutschland, im Großen und Ganzen haben wir hier ein großes Sicherheitsgefühl. Wir hatten ja jetzt die Statistik gehabt, also gibt es Verschiebungen, die auch begründbar sind. Die meisten Täter in dieser Gesellschaft, ich glaube fast 80% sind Männer. Das heißt, wenn wir eine ganze Reihe junger Männer aus Iran, Irak dazu bekommen, dass und die kasamiert in einer sozusagen in einer Unterkunft sitzen, dass die auch auf dumme Gedanken kommen, untereinander vor allem sich auch gegenseitig drangsalieren, ist verständlich. Und dass wir in unseren Reihen auch tatsächlich auch selbstgewachsene Leute haben, die wirklich politisch sehr queere Auffassung haben, dass das auch in der Bundeswehr so ist, dass das die Leute dort anzieht, dieser autoritäre Charakter einer Organisation, das ist, und die Waffen und was dazu gehört, das ist nicht auszuschließen und da können Sie mit MAD und mit welchen Geheimdiensten auch immer da viel forschen, Sie werden immer mal so einen Fall haben, also wir sollten nicht wieder hyperventilieren nur wegen der Ereignisse.
Dann lassen Sie uns mal über Vorbilder reden, es hat ja ein saudischer Politiker gesagt, dass Frau Merkel ein großes Vorbild für muslimische Frauen sein könnte. Der Besuch in Saudi-Arabien ist wichtig, der Besuch von Angela Merkel bei Putin ist ja noch ein bisschen wichtiger oder wie würden Sie das gewichten?
Naja, das sehen Sie ja schon daran, dass Frau Merkel, glaube ich, in Saudi-Arabien nur ein paar Stunden war und ich vermute mal, der Sheikh hat das doch mehr eher sarkastisch gemeint, denn zwischen dem realen Leben einer Frau Merkel, die aus Pfarrerverhältnissen kommt, die studieren konnte, selbst in der DDR, eine sehr gute Studentin war und dann Naturwissenschaftlerin wurde und dann Aufstieg zur Kanzlerin in Deutschland und der Situation der Frauen in Saudi-Arabien, also da gibt es überhaupt keine Parallelen. Das heißt, das ist nach wie vor eins der schlimmsten Regime in der Hinsicht, wird nicht groß thematisiert, weil es halt ein Partner ist in der Auseinandersetzung in der Region, aber auch kein guter Partner. Insofern war es richtig, dass Frau Merkel dorthin geht. Es war auch richtig, dass sie sehr restriktiv ist, wenn es um Waffenlieferungen geht. Die Saudis sind ja für eine enorme humanitäre Katastrophe in Jemen mit zuständig, Iran und Saudi-Arabien. Also das ist immer der Versuch, ein bisschen vernünftig auf diese Herrschaften einzuwirken. In Russland wird es komplizierter. Das ist natürlich auch ein Besuch, der in die Innenpolitik hineinwirkt hier. Also seht da, ich bin die Einzige, die mit Putin auch noch vernünftig redet. Ob das in Sochi weiterbringt, weiß ich nicht. Also die Fronten sind sehr verhärtet, aber man muss es immer wieder machen. Das ist eigentlich ein großer Punkt der deutschen Politik und bis jetzt auch immer wieder gemacht worden. Man muss immer wieder den Kontakt suchen und nicht auf diese Welt einfach nur blicken und sagen, das ist so. Man muss sie verändern.
Und die Angst vor Hunden muss Frau Merkel ablegen, aber sie hat sich schon ganz gut im Griff.
Ja, das war eine bösartige Geschichte damals. Also aktuell in Deutschland ist das damals ja gar nicht groß thematisiert worden, aber natürlich in den internationalen Gazetten gab es ja auch diese Bilder. Also das ist so eine Macho-Situation, wie sie tatsächlich in dieser Welt malig ist und sag ich mal auch unangenehm eigentlich auch selbst im Nachhinein, dass man jemanden versucht auf diese Art und Weise einzuschüchtern und das auf dieser Ebene. Also ich finde das nach wie vor sehr unappetitlich, aber ich glaube, da ist Frau Merkel jemand, im Gegensatz zu vielen anderen, da geht sie drüber hinweg und macht weiter. Also sie geht dann immer wieder hin, weil sie weiß, die deutschen Interessen müssen dort vertreten werden. Und ob wir den Putin wieder, sage ich mal, von der Palme runterkriegen und ob das die höchste ist oder Donald Trump auf der höchsten dann landet, das wissen wir nicht, aber wir müssen uns bemühen.
Reden wir mal über den frischen Außenminister, den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel. Der ist ja auch manchmal ein bisschen so macho-mäßig drauf und hat sich immer mal auch innenpolitisch angelegt mit Leuten, war poltrig und nicht gerade sehr sensibel, zumindest kam man nicht so rüber. Als Außenminister tritt er jetzt auch ein paar Fettnäpfchen, kann das sein?
Nein, das ist jetzt wirklich eine falsche Darstellung, auch zum Teil hier in Deutschland. Er hat es eigentlich richtig gemacht. Er ist nach Israel gegangen, das ist für einen deutschen Außenminister ein wichtiger Punkt, egal wie kurz oder wie lang er sein Amt begleitet. Das ist ja mit Blick auf die Wahlen ja schon wirklich nicht mehr so viel. Aber dass er da hingegangen ist, richtig. Es ist auch richtig, dass er, sag ich mal, sich in Israel natürlich in besonderer Weise sensibel bewegt hat. Er war in Yad Vashem, er hat andere Dinge gemacht. Aber dass er gleichzeitig die Menschenrechtsverletzungen und den offensichtlichen Landraub, den Israel betreibt, und das ist in dem Fall nicht das Land Israel, sondern die Politik Netanjahus ist das, dass er das kritisch sieht und mit Menschen sprechen wollte, die das auch kritisch sehen in Israel, ist völlig richtig. Und wenn Netanjahu aus rein innenpolitischen Gründen den deutschen Außenminister nicht empfängt, dann ist es eine Unverschämtheit. Und das muss dann auch klar gemacht werden. Das muss auch am Ende Netanjahu, sag ich mal, spüren. Das, finde ich, ist etwas, wo auch der Gabriel vollkommen richtig gehandelt hat. Wenn nicht ist, dann ist eben nicht. Es wird leider, sage ich mal, nicht dazu beitragen, dass Israel in der westlichen Gemeinschaft verankert bleibt, sondern das bewegt sich auch ziemlich schnell weg von uns. Nicht so schnell wie die Türkei oder Russland, aber auch.
Dann bleiben wir mal in Europa. Jetzt habe ich gelesen, dass Marine Le Pen sich verabschiedet von ihrem wichtigsten Wahlversprechen, der Abkehr vom Euro. Sie steigen damit ihre Chancen, tatsächlich Präsidentin zu werden?
Naja, hier geht es ja darum, Wähler anderer Gruppierungen, die doch beachtlich viele sind, Millionen, in irgendeiner Art und Weise nochmal anzusprechen. Es glaubt hier sicherlich keiner wirklich. Aber es könnte dem einen oder anderen Alibi verschaffen, zu sagen, also ich will jetzt auf keinen Fall den Macron haben, ich will jetzt Wechsel haben oder ich stimme in diese Richtung. Das ist ja eine Auseinandersetzung, die für diese populistischen, rechtsradikalen, rechtsextremistischen Parteien ganz wichtig ist. Das heißt, immer wieder anzudocken an der Mitte der Gesellschaft mit dem einen oder anderen Winkelzug. Wir sehen es ja auch bei der AfD hier, der Höcke ist ein Feld und dann hatte man die Frau Petri gehabt, die ist jetzt geschwächt worden. Aber man hat immer wieder versucht, zwei, drei gleisig zu fahren, damit man einfach mehr Leute bekommt. Und das ist der Punkt. Jetzt geht es um die Stichwahl. Man kann nur hoffen, dass das nicht verfängt, weil es natürlich in der Substanz jeder weiß nicht stimmt.
Mit Steuern kann man Politik machen und kann man tatsächlich steuern, auch die Menschen. Und jetzt macht Donald Trump das Einfachste, was man machen kann. Er verspricht Steuererleichterung, aber eben nicht für die Ärmeren, sondern für die Reichen. Eigentlich folgerichtig, oder?
Ja, selbstverständlich. Das haben wir gleich gesagt. Ein Milliardär wird in erster Linie an seine Leute denken, an sich denken. Er ist ja der große Nutznießer einer solchen Steuerreform, wie er sie jetzt vorschlägt. Das ist zum Beispiel in der Ukraine nicht anders. Also, dass da ein Milliardär an der Spitze steht, der versucht natürlich auch erstmal in erster Linie seine Geschäfte gut unterzukriegen. Es ist ein ganz naiver Gedanke. Aber die Wähler lassen sich da immer wieder verführen, dass man jemand an die Spitze wählt und sagt, der hat schon genug Geld, der wird jetzt nicht so wie die anderen verfahren. Nein, das ist unsinnig. Ein Milliardär hat nie genug Geld. Es gibt ja immer einen Milliardär, der hat mehr und das wollen wir ja auch nicht gerne haben. Also insofern diese fast kabarettreife Darstellung zum 100. Tag des Regierens von Donald Trump passt dazu. Ich meine, wenn das in einem Hollywood-Film wäre, würden wir alle drüber lachen und sagen, der hat eine Meise. Aber es ist Realität. Das heißt, dieser Mensch stellt sich wirklich nach dem verkorksten Zeug, was er veranstaltet hat in den letzten 100 Tagen, stellt er hin und sagt, ich bin der Größte. Also ich sag mal, Cassius Clay im Ring konnte das immer noch nachweisen, aber hier ist das wirklich nur lächerlich.
Lächerlich. Das finden ja manche auch von der gesamten Politik und wenden sich ab, kehren sich ab und sagen, ach, ich kann doch eh nichts ändern. Was soll ich auf die Straße gehen? Was soll ich für irgendwas eintreten? Die da oben machen doch eh, was sie wollen.
Aber nein.
Hilft
aber
das
nein,
Gefühl,
nein.
Manchmal auf die Straße zu gehen?
Aber ja, ich muss sagen, es gibt Situationen, wo wir auf die Straße gehen. Also heute werden einige für gerechtere Arbeit in Deutschland gehen. Das ist richtig. Es gibt auch immer wieder Gründe, zum Beispiel für Europa hier in Erfurt auf dem Wenigenmarkt an einem Sonntag zu demonstrieren, weil ich glaube, Europa ist ein großer Wert, dessen Bedeutung viele gar nicht groß genug sehen können. Aber Demokratie verächtlich machen, nein, da muss man auch die Bereitschaft haben, das mitzumachen. Denn ich sage nur mal mit Blick auf die Wahlen in Frankreich, es ist ein großer Unterschied, ob Frau Le Pen oder Herr Macron gewählt wird. Und da zählt jede Stimme. Es ist Unsinn, was da verbreitet wird. Es ist auch ein Unterschied bei uns, ob Frau Petri Finanzministerin ist, Herr Schäuble oder Sarah Wagenknecht. Es ist einfach Unsinn zu behaupten, dass wir keine Alternative und keine Möglichkeit hätten. Dies ist falsch, spielt aber sehr stark natürlich Populisten in die Hände.
Diese Aussage werden wir wohl in den nächsten Wochen noch häufiger wiederholen, in abgewandelter Form, weil ja wieder Wahlen sind und es genau darum geht, nicht nur zur Wahl ohne zu gehen, auch mal auf die Straße zu gehen, sich zu bekennen, auch in den politischen Diskussionen, im Freundeskreis, auf der Arbeit, tatsächlich sich auszutauschen, also eine politische Kultur zu pflegen, wo man sich auch mal streitet im positiven Sinne?
Ja, selbstverständlich, das gehört ja zu einer Demokratie dazu, dass es auch immer jemanden gibt, der in der Opposition ist und der Meinung ist, er müsste regieren und dass er andere alternative Gedanken anbietet. Wir haben eine lange Phase, aber eine positive Entwicklung. Das heißt, wir dürfen nicht übersehen, dass Deutschland in den letzten 10 Jahren nach dieser großen Finanzkrise, die uns fast an den Rand der Katastrophe gebracht hat, sich ganz gut berappelt hat. Das ist anderen nicht so gut gelungen. Das heißt also, just in Deutschland Frustration zu haben und nicht mitwirken zu wollen, ist nahezu fahrlässig. Ja.
Wollen wir es jetzt dabei bewenden lassen oder wollen wir nochmal auf Thüringen schwenken?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja in Thüringen doch ein ziemlicher Aufreger gewesen. Ich bin beim PEN-Kongress jetzt in Dortmund gewesen, 3 Tage. Da bin ich wiederholt angesprochen, was denn da los sei und ob das Ende von Rot-Rot-Grün ist. Ich vermute mal, das ist nicht der Fall. Man hat ja durch einen zufälligen Winkelzug der Geschichte einen AfD-Mann bei der SPD aufgenommen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir darüber diskutiert haben, dass das doch ein Beigeschmäckler hat, das Ganze. Und wie soll das überhaupt zusammengehen? Hier ist der Wechsel natürlich politisch sehr zweifelhaft und natürlich immer so ein Wechsel, so extrem einer Situation, wo man jahrelang eine ganz andere Position vertritt und plötzlich zum Gegner übergeht. Ja, das ist natürlich eine Frage auch des politischen Anstandes, aber passiert immer wieder in der Demokratie, müssen wir auch damit leben. Also insofern glaube ich, die ganze Wut, die da hochschäumt in der SPD, die ja eigentlich ja in diese Regierung Rot-Rot-Grün gegangen ist als der beständige Partner, der mit Erfahrung, der mit sozusagen gestandener, solider politischer Arbeit dahin gegangen ist. Und man stellt sich auch raus, man ist derjenige, der im Augenblick halt die Schwierigkeiten hat.
Nochmal zur Erklärung für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die Abgeordnete, die SPD-Abgeordnete Rosin ist zur CDU übergelaufen und in der Pressekonferenz auch gleich mit Küsschen mit Mike Moring, also das sah so aus, als ob das schon lange vorbereitet war.
Ne, das war es ja. Es ist sehr konspirativ gemacht worden. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass sie die Ehefrau ist von dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden in Thüringen, der aus dem Saarland kam damals, ein Innenminister war. Also das heißt also das Ganze und auch immer in den politischen Auseinandersetzungen der SPD, also am Zerlegen der SPD, immer gut beteiligt war. Und dass das jetzt so passiert, also konspirativ vorbereitet, die Parteifreunde erfuhren das als Letzte im Prinzip, dass sie schon gewechselt hat und am nächsten Tag schon in die Fraktion der CDU aufgenommen worden ist, was für die CDU selbst klar eine Überlegung ist. Und wenn man den anderen den Gegner schwächen kann, wenn es sonst im parlamentarischen Betrieb nicht geht, dann nimmt man das selbstverständlich mit. Aber es ist wie immer im Leben. Man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter.
Das heißt aber jetzt in der Endkonsequenz, dass es eine knappe und hauchdünne Mehrheit für die Koalition nur ist von Rot-Rot-Grün. Macht das Regieren schwieriger?
Selbstverständlich macht das Regieren schwierig, da brauchen die anderen gar nicht drüber hinwegzureden, aber es war ja von Anfang an mit einer Stimme eigentlich und nur der Überläufer von der AfD hat ja dazu beigetragen, dass die Stimmenzahl größer worden ist. Nur hat sich's wieder reduziert und man ist abhängig von einem AfD-Mann, einem ehemaligen, der wird möglicherweise gar nicht mal das Problem sein, aber durch die Gebietsreform sind natürlich eine ganze Reihe von Landtagsabgeordneten stark unter Druck und haben Angst, dass sie nicht wiedergewählt werden. Da entsteht natürlich Diskussion und ob die Gebietsreform tatsächlich jetzt so weiterlaufen kann. Man muss sich's ansehen. In Weimar hat sich's ja schon gezeigt. Der Parteifreund von Herrn Poppenheger, der Oberbürgermeister von Weimar, hat natürlich Druck gemacht innerhalb der Partei und so hat man die eigenen Vorgaben, keine kreisfreie Stadt unter 100.000 Einwohnern, natürlich gekippt an so einer Stelle. Das macht Appetit auf weitere Veränderungen und der Druck aus den einzelnen Wahlkreisen wird natürlich steigen.
Wir haben mal wieder Gesprächsbedarf. Herr Lochthofen, ich bedanke mich für den etwas längeren Espresso-Plausch, wünsche Ihnen einen schönen Kampf- und Feiertag und bis nächste Woche um die gleiche Zeit.
Ja, ich hoffe, Sie holen jetzt Ihre Nelke raus.
Unbedingt.
Und gehen los.
Bis
Alles
dann.
Klar.
Tschüss.
Ich bedanke mich. Tschüss.